Deutschlandfunk Interview.
Und am Telefon ist jetzt Peter Rowe. Er ist Peter Politikberater am Hudson Institute. Das ist eine der führenden konservativen Denkfabriken in den USA mit Sitz in Washington. Guten Morgen, Herr Rowe.
Guten Morgen, Herr Münchenberg.
Herr Rowe, die Wahl Trumps als Kandidat der Republikaner ist ja reine Formsache. Was aber wird seine zentrale Botschaft an die Wähler, an die Anhänger sein?
Also zuerst erwarte ich einen professionell inszenierten Parteikongress. Trump hat ja sogar einen Produzent von der früheren TV-Serie The Apprentice, auf Deutsch der Lehrling, bestellt. Das ist bekanntlich die Serie, die Trump als Sprungbrett benutzte, um seine Kandidatur 2015 zu ermöglichen. Und er hat sich laut Medienberichte persönlich bei diesem Kongress um die kleinsten Details bemüht. Man kann schon viel vorwerfen, aber dass er Marketing beherrscht, steht außer Zweifel. Also vermute ich, dass er einen ziemlich effektiven Kongress, der die Erfolge artikuliert seiner Präsidentschaft, einen Kontrast mit den Demokraten aufzeichnet und versucht dadurch auch hohe Einschaltquoten zu bringen. Das sind, glaube ich, die zentralen Themen, die er anstreichen wird wollen.
In den USA liegt die Wirtschaft im Zuge der Corona-Krise ja auch ziemlich am Boden. Trump werden Missmanagement nachgesagt. Es sind über 170.000 Tote zu beklagen. Wie wird er damit umgehen? Denn das sind ja alles Punkte, die ihn auch in den Umfragen ja haben abstürzen lassen.
Das ist selbstverständlich die größte Herausforderung für Trump. Die Umfragen ergeben ja, dass Vertrauen in sein Krisenmanagement abgenommen hat. Interessanterweise werden die Reden der Republikaner aber teilweise vor Publikum abgehalten, um einen Kontrast mit den Demokraten zu implizieren. Die haben ja einen virtuellen Kongress durchgeführt. Und das zielt zum Beispiel auf die Debatte, die gerade geführt wird, ob man zum Beispiel für den kommenden Semester die Schulen öffnen oder schließen sollte. Die Republikaner möchten sich in dieser Frage ausgewogen präsentieren, um die Demokraten als einseitig zu positionieren. In der heutigen Volatilität, wo ausschlaggebende Themen plötzlich bestritten werden, die fast alle wahlberechtigte Amerikaner berühren, wie zum Beispiel die Frage, ob man den Schulunterricht ausführen kann oder nicht. Bei solch so gravierenden Fragen kann sich politische Gunst schnell in Ungnade verwandeln. Und ich glaube, darauf tippt Donald Trump.
Aber nochmal, ich meine, die Zahlen sprechen doch eine deutliche Sprache. Viele Amerikaner sind auch unzufrieden mit dem Krisenmanagement, kritisieren das Lavieren des Präsidenten, seine Verharmlosung des Virus. Kann er das alles noch wettmachen jetzt bis zum November?
Naja, Biden hat einen beträchtlichen Vorsprung. Das ergibt sich auch in Rücksprache mit Demoskopen. Aber man kann sich durchaus vorstellen, dass ein guter Parteikongress, die Ankündigung eines Impfstoffes in den kommenden Monaten und drei erfolgreiche TV-Duelle Trump etwas nach vorne katapultieren und dass er sich dadurch zumindest bei Biden annähern könnte. Aber zurück zu den Zahlen. Wenn man Italien, Frankreich, Spanien und Großbritannien zusammenzählt, schaut es auch nicht ganz so gut aus. Da kommt man auf 140.000 Opfer. In den USA sind es, wie Sie gesagt haben, 176.000 Verstorbene. Und da gibt es noch zusätzliche Faktoren. In den USA muss die Regierung auf Föderalismus und Dezentralisierung setzen, im Einklang mit der Verfassung. Aber Trump versucht das etwas zu relativieren und dann auch durch den Versuch, dieses Rennen von ein Referendum in eine Wahl umzutaufen, sich beiden anzunähern und diesen Vorsprung aufzuholen.
Herr Rowe, der Präsident hat ja auch den Parteitag der Demokraten mit Dauer-Twitter begleitet. Das wirkt ja nicht so, als wäre er sonderlich souverän, als ließe ihn das kalt, welche Reden da gehalten worden sind, die ja vor allen Dingen ihn selbst als Thema hatten. Also ist der Präsident inzwischen nicht ziemlich nervös?
Ja, das war in der Vergangenheit so, dass man während den Kongressen der Oppositionspartei sich zurückgezogen hat, ob man jetzt als Herausforderer oder als Amtsinhaber kandidierte. Diese Tradition ist endgültig zu Ende gegangen. Wir haben ja auch in den kommenden Tagen gehört, dass Nancy Pelosi, die Sprecherin des Abgeordnetenhauses, die Demokraten im Kongress anführt, eine Konterrede geben wird, unter anderem. Und ganz klar ist Donald Trump nicht gut politisch positioniert, aber es ist schwer zu sagen, wie nervös er ist, denn er gibt nie preis, ob er nervös ist oder nicht. Er möchte immer mit Stärke auftreten und egal von wem eine Attacke kommt oder welche politische Wichtigkeit ein Angriff auf seine Person beinhaltet, er ist immer für ein Konter auf Twitter zu haben. Also es ist schwer zu sagen, ob das ihn jetzt wirklich politisch verletzte oder ob er einfach darauf reagierte, wie er es immer tut. Mhm. Sein Verhaltensmuster von ihm.
Mhm. Nun liebt er ja das große Publikum, die Massen, die er begeistern kann. Das ist sicherlich auch ein strategischer Vorteil. Der aber wird ja jetzt wegfallen in Corona-Zeiten. Also könnte er da massiv drunter leiden, dass er faktisch nur vor einer kleinen Gruppe von Menschen sprechen kann und das andere sonst sowieso auch im Internet stattfindet?
Möglicherweise, ja. Aber zwei seiner besten Reden in den letzten 3 Jahren, die auch parteiübergreifend in den Medien, zumindest von der Prestige-Medien in den USA, auch gepriesen worden sind, waren seine Lage der Nation-Reden, die er vor dem Kongress gehalten hat. Da gibt es 100 Senatoren, ein paar hundert Abgeordnete, die noch dazukommen. Nicht alle unterstützen ihn. Und in diesem Format hat er in den letzten paar Jahren eigentlich sich ziemlich gut präsentieren können. Aber gar keine Frage, ich war die letzte Woche in Delaware, das ist der Heimbundesstaat von Joe Biden, und da habe ich etliche Fahnen, Plakate, Schilder für Donald Trump gesehen, wenige für Joe Biden. Das heißt, er hat sehr viel Enthusiasmus. Joe Biden hat eine Enthusiasmuslücke, aber Biden ist breiter aufgestellt. Und natürlich, wenn es dann zu großen Rallyes drauf ankommt, zu großen Wahlkampfveranstaltungen, ist derjenige, der sehr viel Enthusiasmus im Kern seiner Wählerschaft hat, im Vorteil, weil er einfach große, gute Rallyes halten kann. Und das ist jetzt im Moment etwas, was Trump dezidiert fehlt.
Mhm. Roe Hellehörig macht ja auch die ständige Warnung des Präsidenten, das Wahlergebnis werde lange nicht feststehen, vielleicht sogar nie feststehen, so ist er zitiert worden. Baut Trump da also schon mal vor für eine Wahlniederlage?
Das würde ich bezweifeln, oder ich kann das schwer sagen. Donald Trump weiß selbst, was er damit denkt. Es ist ganz klar, dass wir hier jetzt im Moment eine ernsthafte Auseinandersetzung führen beim Thema Briefwahlen, ob ein solches Programm mit einer ganz anderen Größenordnung, wie es in der Vergangenheit war, logistisch sicher durchgeführt werden kann. Da gibt es einfach sehr viel Zweifel, und Donald Trump deutet auch darauf hin mit diesen Äußerungen. Aber letztendlich, außer es ist wirklich ein extrem enges Wahlausgang, wo es um eine Nuance geht in die eine oder andere Richtung, wie zum Beispiel im Jahre 2000, als die Demokraten ja auch über Monate lang das Wahlergebnis angefochten haben unter Al Gore, ist es schwer vorstellbar, inwiefern das jetzt relevant wäre. Es gäbe einen Amtsübergang, Donald Trump müsste sich verabschieden, er könnte sich nicht im Weißen Haus einbunkern und Joe Biden wäre der nächste Präsident.
Aber viele,
also ich glaube, da geht es eher um Briefwahlen.
Ja. Ja, aber viele trauen ihm ja auch zu, das Wahlergebnis schlicht nicht zu akzeptieren.
Ja, aber das hat Hillary Clinton bis heute auch nicht getan, weil man in den letzten Monaten ihre Interviews sich anschaut, wo sie immer wieder betont, dass Donald Trump als Marionette von Wladimir Putin die Wahl gestohlen hat, dass es hier um Saboteure gegangen ist unter anderem. Aber,
Trump sagt ja schon auch, eigentlich könne er die Wahl gar nicht verlieren, es sei denn, sie sei manipuliert.
Er hat immer wieder 2015 im Herbst gesagt, dass er ein Heimbundesstaat Iowa gewinnen wird. Es kann nur so sein, dass er die Wahl gewinnen wird. Er hat dann in Iowa eine Niederlage einfahren müssen und hat sich am Abend dann im Stegreif heraus eigentlich ziemlich positiv den Gewinner gratuliert und sich aus Iowa verabschiedet und ist nach New Hampshire gefahren, wo es ihm besser gegangen ist. Also ich denke, dass diese Sorge, dass der Präsident nicht abdanken würde, nicht wirklich ernst zu nehmen ist. Was sicherlich ernst zu nehmen wäre, ist, wenn wir eine extrem enge Wahlausgang haben, wo die eine oder andere Seite nicht glücklich darüber ist. Ich kann mir durchaus auch vorstellen, wenn Trump knapp gewinnt, dass die Demokraten es nicht akzeptieren. Also man hofft sich schon, dass am Abend des Wahls es klar ist, der eine oder andere hat die Wahl gewonnen und die Amerikaner können sich dann auf die nächsten Kapitel ihres Lebens vorbereiten, ihres politischen Laufbahns.
Trotzdem, Herr Rowe, noch ein Einwand. Es gab ja offensichtliche Versuche, die Arbeit der amerikanischen Post zu behindern. An der Spitze der Behörde steht ein enger Vertrauter von Trump, Louis DeJoy. Die Briefwahl, aber das haben Sie auch schon angesprochen, dürfte ja in Corona entscheiden. Sein. Da geht es möglicherweise um bis zu 80 Millionen Stimmen. Also die Frage steht schon im Raum, würde Trump am Ende so weit gehen und offenkundig gegen demokratische Spielregeln verstoßen?
Ich glaube, das ist jetzt auch etwas aufgebauscht worden in den letzten Wochen. Wir haben zwischen 2011 und 2015, und darum geht es ja, um die Postkasten in den USA, 12.000 bis 14.000 Postkästen abmontiert. Das war während Obama seiner zweiten Amtszeit. Er wollte auch die Samstagpost einstellen, dass sie den ländlichen Raum benachteiligen würden. Und in den Jahrzehnten zuvor wurden hunderte tausende Postkasten eliminiert. Jetzt wird das politisch instrumentalisiert. Nancy Pelosi hat auch eine Notfallsabstimmung im Kongress angekündigt. Und im Event, im Endeffekt sind eine Mehrzahl ihrer demokratischen Abgeordneten nicht einmal erschienen. Ich glaube, das ist doch vielsagend.
Sagt Peter Rowe, er ist Politikberater am Hudson-Institut. Herr Rowe, danke schön für das Interview heute Morgen.
Danke Ihnen.